Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Priester und Psychologen haben eines gemeinsam: Sie sorgen sich um die Seelen der Menschen. Auch wenn sie damit ganz verschiedene Dinge meinen und auch wenn es in der Regel zwei verschiedene Berufsstände sind. Unser heutiger Gast sorgt sich auf jeden Fall um die Seelen der Menschen, aber er kann dabei immer auf das zurückgreifen, was er gerade sinnvoller findet. Auf die priesterliche Seelsorge oder seine therapeutischen Kompetenzen. Dr. Karl B. Möller ist Psychoanalytiker und Priester. Beides braucht er für sein jüngstes Projekt, den Wiederaufbau des Klosters Finnenberg im Münsterland. Suchende Menschen finden hier ein ganz besonderes Angebot. Unter anderem können sie sich ins Herzensgebet einüben. Was das ist und warum das Kloster Finnenberg so etwas wie ein Hoffnungssymbol für eine sterbende Kirche sein könnte, darüber sprechen wir heute jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Dr. Karl B. Möller. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben und uns zuhören. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Dr. Karl Möller. So weit sind wir schon, aber noch überhaupt nicht weiter. Und am Anfang stellt der Gast sich selber vor, deswegen bitte, Alter.
Ich bin 59 Jahre alt und werde bald schon 60 im nächsten Jahr.
Beruf, das habe ich schon gesagt, Priester und Analytiker oder Therapeut. Aber was würden Sie Ihre Berufung nennen? Wozu sind Sie berufen?
Mit den Menschen Glauben zu leben, mit den Menschen in die eigene Tiefe zu gehen, spirituell, aber auch das, was den gesamten psychischen Bereich, also Seele im Glauben und Seele im Menschsein und in der Psychologie.
Die Religion ist bei einem katholischen Priester klar, katholisch, aber wie gerne?
Sehr gerne, ohne dass ich nicht ökumenisch wäre. Also ich liebe wirklich und habe sie gelebt über 20 Jahre, die Ökumene in der Telefonseelsorge Münster, eine ökumenische Stelle, sehr leidenschaftlich auch in der Ökumene, nicht nur evangelisch-katholisch, sondern auch im Rahmen der großen Weltreligion immer wieder unterwegs, war Schwerpunkt meines Studiums. Also ich bin nicht so alleinselig machend, aber schon sehr tief verankert in der Liturgie und im katholischen Glauben.
Von meiner Mutter habe ich?
Das Energische, die Selbstdisziplin und die Authentizität im Glauben und in der Zurückhaltung des Glaubens und eine ungeheure Zähigkeit, die man mir nie so ansieht oder anmerkt, erst wenn man mich etwas länger kennt.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater wäre ich nicht fähig gewesen, so in die Abgründe menschlichen Lebens einzutauchen und darin Gott zu sehen und zu finden und zu erfahren.
Dass ich als Jugendlicher sehr krank war, hat mir
geholfen, Krankheiten zu erkennen, anzunehmen, den Umgang mit Krankheiten und die Erfahrung, dass Menschen an der Seite stehen, die mir helfen.
Östliche Meditation hat mich angezogen, weil?
Weil ich zunächst im christlichen Glauben und im katholischen Glauben nicht fand, was ich suchte. Die persönliche Erfahrung, natürlich auch, ich war jung, ich war um die 20, das Exotische, das ganz andere, die Rebellion vielleicht auch dazu. Aber ich suchte die Kraft der Erfahrung und da fand ich keine Anleitung damals, später dann schon.
Plötzlich nicht mehr Architekt werden wollte ich als?
Ich glaube schon, das hört sich etwas pathetisch an, als ich eine Stimme in mir hörte, die sagte, du musst anders laufen.
Johannes Buhrs hat mich gelehrt,
wie ein barmherziger Vater zu sein, der das Verlorene annimmt, einfach in Liebe und stille Zurückhaltung da zu sein.
Als ich bei Karl Friedrich Graf Dürkheim war, wusste ich,
dass das Priesterliche etwas ganz Tiefes ist, was ich noch nicht ganz entdeckt hatte, aber dass es einen Weg gibt, auch in der Psychologie und Verbindung von Psychologie und Religion oder Spiritualität, dass es diese Verbindung gibt und dass es da einen Weg auch des Heilwerdens und der Erfüllung gibt. Das habe ich dort fast schlaglichtartig in den ersten Sitzungen gemerkt und eine Ähnlichkeit zu Johannes Burs, die totale Annahme des menschlichen Gegenübers ohne Wenn und Aber.
C.G. Jung ist für mich
ein weites und tiefes Feld, um mich der menschlichen Psyche zu nähern, um die Struktur der menschlichen Psyche zu verstehen und ein Instrumentarium zu haben im analytisch-therapeutischen Bereich, den Menschen wirklich reale Hilfe anzubieten, auch als Wegführung, auch Spiritualität und Psychologie wieder zusammenzubringen.
Als Therapeut kann ich
begleiten, da sein und Impulse setzen über einen längeren Zeitraum des Lebens oder auch über eine kürzere Phase.
Als Priester kann ich?
Als Priester kann ich versuchen, zu zeigen, wie mein Weg mit Gott ist und dadurch Menschen versuchen, also einen Raum zu eröffnen, die eigene Erfahrung zu machen, indem ich von meinem Leben erzähle oder mein Leben, mein geistliches Leben mit den anderen teile. Wichtig ist mir da auch die Liturgie, aber auch die Verkündigung. Ich kann von Gott erzählen, durch mein Leben, einfach so durch das Zeugnis, aber auch durchs Wort, durch die Kurse, die ich halte.
Ich glaube, machen wir ein bisschen, gehen wir zum Ende des Fragebogens. Als ich zugesehen habe, wie eine Kirche, in der ich selbst als Priester gewirkt hatte, abgerissen wurde, hätte ich am liebsten
laut aufgeschrien, nicht resigniert, aber meine Hilflosigkeit mit anderen geteilt. Aber erstmal der Aufschrei.
Die Kirche wird nur dann nicht sterben, wenn
Sie zu den Wurzeln des Christentums zurückfindet und zu einer vertieften Spiritualität findet und sich vom sehr Veräußerlichten verabschiedet und auch vom Rigorismus verabschiedet.
Als mir eine Niere geschenkt wurde,
habe ich geweint und habe das als Gottes Führung und Gottes Gnade empfunden.
Gott ist?
Gott ist die Liebe und die Vorurteilslosigkeit in der Annahme von jedem Menschen.
Über all das sprechen wir jetzt in dieser Menschensendung. Heute zu Gast Karl Möller, Priester und Analytiker. Karl Möller, in einem Artikel über Sie und das Kloster Finnenberg werden Sie der Wiederbegründer genannt. Ein interessantes Wort. Und in der Tat, das Kloster Finnenberg wurde vor mehr als 750 Jahren gegründet. Warum muss es wieder begründet werden?
Ja, es war dort wie überall in der Kirchengeschichte ein Wechsel der Geschichte. Und seit über 100 Jahren waren dort die Benediktinerinnen vom Heiligen Sakrament, die es ja auch hier in Köln gibt, ein strenger Zweig des benediktinischen Lebens. Und aus Altersgründen, aber auch aus mangelnder Kraft an Innovation, Krankheit, es wollte einfach nicht dort weitergehen und so mussten die letzten von ursprünglich 60 Schwestern das Kloster verlassen und es stand dann leer, sodass wirklich eine Art von Stillstand war in dem Kloster. Es gibt eine alte Wallfahrtskirche, dort ist das Gebet unablässig weitergegangen, aber das Kloster selbst...
Es ist Marienwallfahrtsort.
Es ist Marienwallfahrtsort, genau. Das Kloster selbst war, wie Sie ja heute schon gesagt haben, im Dornröschenschlaf. Und das war das Aufwecken, das Wiederaufwecken, das Wiederbegründen. Aber Gründen heißt ja auch, es war ein Grund da. Es war eine Basis da von wirklich jahrhundertealtem kontemplativen Gebet, Zisterzienserinnen und dann Benediktinerinnen aus unterschiedlichen Kongregationen und Wurzeln.
Am 1. Juli-Wochenende wird es soweit sein, dann wird dieses Kloster wieder eröffnet, aber es werden keine jungen Ordensleute einziehen. Was soll das Kloster Finnenberg heute werden?
Wir nennen es ja bewusst weiter Kloster, Auch so ist der Umbau, die Architektur gestaltet, wenn sie zu uns kommen, ist zwar alles hell und neu und umgebaut, umgestaltet, aber das Monastische ist erstmal rein äußerlich überall spürbar, das sagen auch unsere Leute, die jetzt schon, der Betrieb läuft ja schon einige Zeit, dort unsere Räume betreten und sie betreten ja gleichzeitig ihre eigenen inneren Räume. Und darum geht es uns auch, gerade in einer Zeit der Krise der Kirche, der Krise auch des Glaubens, die alten Wurzeln dieses Ortes, die geistlichen Wurzeln zu sehen, um sie zu wissen und in einer Sprache von heute umzusetzen, sodass Kloster Finnberg eines bleibt, Ort religiöser Erfahrung, der ist ja nun, wie Sie selber sagten, Jahrhunderte war. Und jetzt aber auch in einer Sprache, wo wir hoffen, dass die Leute sie verstehen, dort ein Raum eröffnet ist, zur eigenen geistlichen Erfahrung zu kommen. Was immer jetzt geistlich bedeutet, kann man lange drüber reden.
Tun wir vielleicht auch noch.
Aber das, so das Kursprogramm, was wir haben, die Kurse, die laufen, sind Räume, wo ich zu meiner Erfahrung kommen kann.
Und auch in dieser Doppelbedeutung, die Seele haben kann, die sie in sich verkörpern, priesterlich und therapeutisch, auch in diese Räume auch betreten können und auch für beide Räume der Seele Hilfe und Kompetenzen in Anspruch nehmen können.
Ja, Hilfe und Kompetenzen und wo wir keine Angst haben vor dem Psychologischen und ich sage mal, das Psychologische auch keine Angst haben muss vor dem Religiösen oder Spirituellen. Da gibt es ja unendliche Berührungsängste und ich glaube, dass wir so leben, dass die Menschen spüren, die zu uns kommen, dass man diese Ängste nicht haben muss. Man darf sie haben, wenn die Leute zu uns kommen, aber das merken wir schnell, dass das eigentlich kein Dauerthema dann mehr ist.
Was ich spannend fand beim Nachdenken über dieses Kloster Finnberg, was ich selber gar nicht kenne und auch nicht kannte, das ist wie die erste Gründung war, die Parallelen zur ersten Gründung eigentlich. Das war ja eine Zeit in Europa, wo die Kirche eigentlich sehr niedergegangen war und es gab eine große, kräftige Erneuerungsbewegung und die Zisterzienser zuallererst, die hatten ja ganz klare, hohe Ansprüche. Wollen Sie auch an diese Tradition, also hoffen Sie, dass Sie sich da an diesen Geist der ersten Gründung gegen diese verkommene Welt damals und heute vielleicht auch anschließen?
Also es hat mich zumindest sehr berührt und auch nachdenklich gemacht, je mehr ich mich noch einmal so damit auseinandergesetzt habe. Mit einem stimme ich nicht überein. Ich finde diese Welt nicht so schrecklich, sondern sie hat immer mal Schrecken.
Aus der Sicht der Menschen, die der Meinung waren, wir müssen was ganz Neues dagegen setzen.
Genau.
Die Perspektive habe ich eben eingenommen.
Ja, aber es ist so für mich das organische Auf und Ab von menschlichem und damit auch spirituellem Leben, auch Kirchenleben. Das gehört für mich zur Geschichte der Menschheit. Und ich bin einfach so ein ganz kleines Miniglied in dieser Geschichte und freue mich natürlich, dass dieser Aufbruch dort eben 1250 schon gelungen ist. Und das macht natürlich Mut und stärkt und sagt, immer wieder muss es Menschen geben, die bereit sind, also das ist ja Knochenarbeit, die wir aber gerne tun, das auch auf sich zu nehmen und auch das, was so als Gegenstimmen kommen, zu hören, zu verkraften, aber nicht mutlos zu werden.
Jeder, der schon mal ein Haus auch nur renovieren wollte, noch nicht mal bauen wollte, weiß, dass es ein ziemlich teurer Spaß sein kann, von einem historischen Gemäuer mal ganz abzusehen. Wie haben Sie gezaubert?
Wenn ich gefragt werde, welche Funktion haben Sie denn in Finnberg und dann knipsen einige ein Auge zu und sagen, Sie sind Sie der neue Abt von Finnberg, dann mache ich immer eine ganz tiefe, demütige Verbeugung und sage, nein, ich bin der Bettelmönch von Finnberg.
Ja, der ist im Zweifelsfall wichtiger als der Abt.
Ja, eben. Also in diesem Fall habe ich das wirklich das Betteln, was ich vorher natürlich nicht konnte, aber schon auch in meiner priesterlichen Spiritualität gibt es auch was sehr Monastisches. Und ich habe das wirklich auch vom Mönchischen her getan. Ein uralter geistlicher Ort, wo immer Ordensfrauen gelebt haben. Zu sagen so, und die mussten auch immer wieder betteln, dass es weiterging. Die haben früher Schinken und Korn und Mehl bekommen. Das ist heute nicht mehr ganz so. Und ich habe viele Abweisungen bekommen, aber viel, viel mehr zuhören, prüfen und dann das Ja sagen. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass wir Sponsoren haben, die genau hingeguckt haben.
Für Ihren Vater wäre es vielleicht eine Freude gewesen, Sie als Bettelmönch zu sehen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre es eine Freude für ihn gewesen, Sie als Bauherr zu erleben. Denn Ihr Weg als Seelsorger hatte er eigentlich nicht für Sie vorgesehen. Aber darüber reden wir nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen schauen wir heute zusammen mit Karl Müller in seine Architektenfamilienkindheit. Oder was? Sowas wie eine Dynastie? Also jedenfalls haben sich ja zwei große Architektenfamilien vereint. Und hätten Sie selber auch gerne als Architekt gesehen? Darauf habe ich eben angespielt. Also vielleicht wäre Ihr Vater froh, wenn er gesehen hätte, dass er einen Bauherrn im Kloster Findenberg als Sohn hat. Aber als Sie als braver Sohn einen Studienplatz in Aachen hatten, als Architekturstudent, versteht sich, auch schon ein Studentenzimmer, da wussten Sie auf der Rückreise auf einmal, das wird nie stattfinden. Von heute, mit all dem Wissen, was Sie heute haben, was war passiert?
Das ist vielleicht so was, was man Berufung nennen kann. So, aber wie, bei mir wie ein ganz leises Anklopfen. Aber überraschend, wie diese starken Widerstände kamen, innerlich auftraten und mich wie wegrissen von der Architektur. Also meine Vorfahren waren nicht Architekt, sondern Bauunternehmer.
Oh,
ist aber nicht so schlimm.
Ja, okay,
nur
aber
ich will es einfach wichtig sagen. Und jetzt in dieser Generation gibt es eben noch die Kleihus-Architekten. Aber es war schon für mich dann ein wahnsinniger Kampf, Nein zu sagen und das meinen Eltern mitzuteilen. Ich kam also an einem Samstag aus Aachen zurück und heimlich bin ich dann am Montag nach Münster gefahren. Ich komme aus Rheine gebürtig und habe dann heimlich meine Studienfächer ausgesucht. Und wirklich jetzt, also ist nichts übertrieben und kein falscher Pathos, ich bin bei der Studienberatung dann das alphabetische Verzeichnis aller Studienfächer durchgegangen und bin dann stecken geblieben bei Publizistik, Germanistik und Theologie, was ich dann auch studiert habe. Also es war so ein ahnendes, widerwilliges Folgen dieser Lebensveränderung und was ich dann sehr schnell nicht mehr bereut habe. Also es, sobald ich dann in Münster anfing, es war 2 Wochen vor Studienbeginn, muss man dazu sagen, es ging alles wahnsinnig schnell. Und ich kriegte auch sofort dann noch durch Familienmitglieder ein Zimmer in so einem Souterrain, aber es reichte alles. Und ich hatte doch das Gefühl sehr schnell, das ist der Weg, wenn auch noch nicht endgültig das ganz Richtige. Also das habe ich auch damals, aber das konnte ich erstmal so lassen. Aber ich habe mich in diesen 3 Studienfächern wohlgefühlt.
Also da waren da jetzt noch jede Menge andere Studienfächer und Sie haben gesagt, das war so ein Ahnen. Es muss ja irgendwas gewesen sein, was Sie bei diesen 3 Fächern Geschichte, Publizistik und Theologie angezogen hat. Können Sie sagen, was, also von heute aus geguckt, was das war?
Gut, ich habe immer gerne selber geschrieben, schon als ich, ja, schon mit 10, 12 Jahren, aber auch vorher, meine Mutter hat ganz viele Geschichten, die ich geschrieben habe, aufbewahrt, so kleine Geschichten, so Kindergeschichten als Kind. Ich habe riesige, also wenn meine Eltern in Urlaub waren, die kriegten immer gedichtete Briefe, so, und von daher war die Journalistik, Publizistik mir nicht fremd und dadurch auch die Germanistik nicht. Und ich war das, was man nennt, so ein frommerartiger Junge. So in der eigenen Faszination von Kirche und Glauben. Und so dass die Ahnung mit der Theologie, also so, wer mich früher von ferne beobachtet hat, immer, der wird bestimmt mal Priester, aber ich war eben viel zu artig. Aber da war schon der Kern einer wirklichen, ja, authentischen Frömmigkeit drin. Die musste ich aber erst entdecken, ne? Und bei meiner Schwester war es eben eher umgekehrt, also so, dass die Familienprägung des katholischen Elternhauses nicht unbedingt zünden musste und wir sind da auch nie gedrängt worden. Es war einfach etwas da und wo ich eben ahnend und widerspenstig beide Haltungen hatte, willst du, kannst du oder willst du gar nicht. Und diese Spannung, die war immer da und deswegen spreche ich auch von Ahnung, aber so ahnen, aber nicht unbedingt wollen. Also ich war nicht so jemand, der dann so, zack, jetzt will ich Priester werden. Ich wollte eben immer Architekt werden und auch da nicht gedrängt von der Familie, natürlich vielleicht was Unbewusstes, aber es hat mich wahnsinnig interessiert eben. Ich habe, wie ich geschrieben habe, auch Grundrisse gezeichnet, so ab 12, 13, 14, mit meinem Vater auf die Baustellen, so sonntags Häuser begucken, das war für mich immer wunderbar und schön und auch sehr reizvoll und interessant. Und ja, das ist es halt dann nicht geworden.
Wann ist denn diese Idee, die andere hatten, als sie angeguckt haben als Kind, nach innen gewandert? Also wann kam bei Ihnen zum ersten Mal die Idee, vielleicht nicht der Wunsch, aber die Idee, ich könnte auch Priester werden?
Ja, also das lief so schleichend mit. Also ich denke mal so in der Pubertät, nach Pubertät, dass da immer mal, also Priester eben nicht, muss ich auch sagen, sondern ich wäre gerne ins Kloster gegangen. Und habe so geguckt, in der benachbarten Abtei Gerlewe bei den Benediktinern bin ich oft gewesen, auch als ich 18 war, mir die Gottesdienste selber ausgesucht habe, Auto fahren konnte. Und ich habe nie, nicht einen Funken in der Abtei Gerlewe gespürt, ich könnte da eintreten. Mhm. Bin noch bei Zisterziensern in der Eifel als Student gewesen, auch da ist nichts passiert.
Das heißt, das, was Sie jetzt dann bald machen werden, im Kloster sein und es mitgebaut haben, da hat sich dann viele Jahrzehnte später, haben sich die Kreise geschlossen.
Das erlebe ich selber auch so aus vielen Lebenswegen, also Zweigen, so kommt jetzt ganz viel zusammen.
Bis dahin mussten Sie ja noch eine Reihe Kompetenzen erwerben, damit es eben auch alles so werden konnte, wie es heute ist, auch Erfahrungen machen, sag ich mal mit meinen Worten. Und erstmal ist Ihnen Gott abhanden gekommen. Aber die Geschichte erzählen wir gleich. Unser Gast heute ist Dr. Karl Möller. Dr. Möller, Sie hätten vielleicht in jedem Fall promoviert. Wer weiß da schon, wie das Leben geht. Aber dass Sie damals promoviert haben, hat Ihnen Ihr Spiritual Johannes Burs vorgeschlagen, der eine prägende Gestalt in Ihrem Leben war. Zu einer Zeit, als Sie selber eine schwere Zeit hatten. Sie haben im Gespräch gesagt, Gott war mir abhanden gekommen. Das hat Johannes Burs natürlich gewusst. Sie sind zusammen gewandert, haben eine Hölderlin-Wanderung gemacht und hat Ihnen einen Vorschlag gemacht. Welchen?
Ja, wir waren auf Wanderexerzitien und auch ein bisschen Urlaub damit verbunden. Das war aber erheblich später. Also die Gottesferne war zu Anfang und in der Mitte meiner Promotionszeit, da war dann diese Wanderung. Also er hat erstmal mit mir ausgehalten, diese längere Zeit der Gottesferne, dass Gott wirklich ganz weg war. Das wäre nach meinem ersten Staatsexamen gewesen.
Dann bleiben wir da mal bei. Was ist denn da passiert? Also wie war das? Sie sind aufgewacht und konnten Gott nicht mehr fühlen?
Also so ungefähr, ja. Also ich würde das im Grunde, das ist ein gutes Bild, so wie aufwachen und denken, wo ist er denn? Also nicht, dass ich Gott auf Gefühle reduzieren möchte, ne? Aber es ist ja doch ein starkes inneres Erleben, wenn einem das geschenkt ist. Und sie spüren es eben deutlich, wenn es nicht mehr da ist, wenn wirklich diese Art, ich will das gar nicht als dunkle Nacht bezeichnen, aber vielleicht eine Vorstufe oder ein Teil dieser ganz dunklen Erfahrung, Gott ist weg und sie gehen in den Gottesdienst, sie wollen beten und nichts geht, weil die Beziehung flöten ist, sage ich jetzt mal ganz locker. Und sie sitzen in der Kirche und das, was sie sonst erlebt, empfunden haben, was den Glauben gestärkt hat, das ist weg. Und der Spiritual Burs hat dann immer gesagt, nehmen Sie Ihr Gebet, nehmen Sie den täglichen Gottesdienst wie ein Geländer, an dem Sie wie ein Blinder einfach entlangtasten, so lange, es wird sich schon irgendwann ändern, sich öffnen, nur wie lang das anhält, diese Dunkelheit, das kann keiner sagen, aber eines wissen wir, jetzt können Sie nicht ins Priesterseminar. Mhm. Da ist irgendetwas, wo Gott sagt, jetzt ist nicht die Zeit, jetzt ist nicht die Stunde. Und dann üben Sie blindes Vertrauen, Sie üben Geduld. Also so ganz wichtige Teile, die Sie auch reifen lassen. Nur in dem Moment, wo Sie drinstecken in der Dunkelheit und noch so jung sind, wie ich damals war, haben Sie natürlich von diesen Dingen keine Ahnung und brauchen einen Menschen, einen geistlichen, erfahrenen Menschen, aber auch ein guter Theologe, der einfach sagt, ich bin die ganze Zeit weiterhin da.
Das hört sich ja so an, als hätte Johannes Burs dieses Vertrauen gehabt. Konnten Sie das von ihm leihen oder hatten Sie das selber auch in sich, dass es irgendwann wieder anders wird?
Damals wusste ich nicht, dass das war ja ganz neu für mich. Das war einfach ein eingeübtes Vertrauen, also ein Mensch, von dem ich erfahren hatte, dass er mich wirklich sieht, mich kennt, wie auch immer, also viel von mir weiß, vielleicht mehr als ich als junger Mensch damals von mir und dass er aber auch selber gottvertrauend diesen Weg mit mir geht. Also stellvertretend würde ich schon sagen.
Also Sie sagen, es war nicht direkt, als Ihnen, als Gott fern war auf einmal plötzlich, aber schon immer noch war dieser Zustand so, als diese Wanderexerzitien gab?
Nein, da war das Gott sei Dank schon längere Zeit vorüber.
Aber Ihre Promotion, die Sie damals angefangen haben,
die
ging
das
nicht weiter.
Das war die nächste Krise.
Okay. Ich habe zwei Krisen zu einer gemacht.
Nein, das ist ja nicht so schlimm, überhaupt nicht. Das war dann die Krise, die kam, so wie man das ja häufiger, oder ich weiß das von vielen Kolleginnen und Kollegen, wenn man so an der Dis sitzt und irgendwann ist so das Kreative ausgebrannt oder so. Und da war dann diese Wanderung und auf dieser Wanderung sagte er dann ganz plötzlich, jetzt weiß ich, wo Sie Ihre Dis weiterschreiben können. Und dann tauchte zum ersten Mal das Kloster Finnenberg auf. Er sagte damals, ich weiß gar nicht, ob ich das so wiederholen darf, ich kenne da so ein bisschen gottverlassenes Kloster. Da ist nicht mehr viel los, da ist wohl sehr, sehr viel Treue. Und das zu erfahren, das tut Ihnen auch ganz gut. Aber da ist keine kreative, innovative Kraft mehr. Da sind Menschen, eben Ordensfrauen, die in ganz tiefer Treue ihr Leben weiterleben. Aber die sind auch älter und krank. Und ich glaube, auf Dauer wird das nichts mehr. Aber die können einen jungen Mann gebrauchen, der da morgens im Garten arbeitet, der Unkraut jätet, Äpfel pflückt und einfach so Hand mit anlegt dort und einkaufen fährt und so. Und wenn sie das einen halben Tag gemacht haben, dann können sie auch wieder schreiben. Und genauso war das dann, ich bin dann noch am Abend der Reise mit meinem kleinen Studentenauto nach Finnenberg gefahren und war sofort berührt von dem Ort, aber die Pforten waren schon verschlossen, sodass ich erst den nächsten Tag angerufen habe.
Ja, das ist ja auch ein Zeichen, dass da nochmal wiederkommen wird, aber erst in der nächsten Stunde dieser Sendung. Aber verraten Sie mir vorher, dieses wie ein Blinder am Geländer tasten und darauf vertrauen, dass Ihr Spiritual gesagt hat, Gott wird wiederkommen. Wie ist er denn wiedergekommen?
Ja, das ist gar nicht sensationell, sondern ich habe dann so nach etwas suchen, was mache ich denn jetzt? Ich hatte das Angebot der Doktorarbeit von meiner Doktormutter in der Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft. Und ich hatte ganz plötzlich einen Anruf morgens, ich war gerade unter der Dusche, rannte zum Telefon und da war der Direktor eines Gymnasiums an der Strippe und sagte, sie suchten ganz dringend einen Religionslehrer und ob ich nicht bereit wäre zu kommen. Dann habe ich erst gesagt, sie kennen mich ja gar nicht. Ach, ich habe auch schon einiges gehört, aber wir haben uns dann am gleichen Nachmittag getroffen. Und am gleichen Nachmittag noch habe ich mich entschieden, dort nebenamtlich Religionslehrer zu sein und gleichzeitig den Job an der Uni anzunehmen, dort eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Lehrstuhl, wo ich promovierte. Und die Begegnung mit den Schülerinnen und Schülern, am stärksten noch mit den pubertierenden, etwas revolutionäreren und rebellischen Schülern und Schülerinnen, das hat mich aufgebrochen. Also ich lernte von Gott zu erzählen, teilweise. Mhm. Also nicht nur, da sind ja auch andere Themen.
Also spannende Wege, auf die Gott einen führen kann, zumindestens. Die gehen wir mit Ihnen weiter, diese spannenden Wege, weil dass Sie Analytiker heute sein können, da fehlt ja dann noch, dass Sie ein bisschen in Zürich sich aufgehalten haben und mindestens zwei Leben zu der Zeit gelebt haben. Aber vorher, bevor wir davon erzählen, hören wir einen Text, den Sie uns zur vollen Stunde mitgebracht haben.
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Einige übersetzen, selig zu machen, was verloren ist.
Das ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 1 bis 10.
Innerhalb 1 bis 10, ja.
Zu Gast im Studio ist Dr. Karl Möller, Priester und Analytiker. Und Sie haben uns einen Vers aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Warum gerade den?
Erstens, weil es mein Primitspruch ist und ich genau vor 25 Jahren geweiht worden bin, am 18. Mai. Und ich nie gedacht hätte, dass diese Aussage, diese biblische Aussage, mein priesterliches Leben so geprägt hätte, dass das, was in dieser biblischen Aussage drin liegt, sich also im Grunde wie verwirklicht hat.
War der gewählt oder zugesprochen?
Nein, der war gewählt, von mir gewählt. Und die Verwirklichung In zweierlei Hinsicht. Einmal finde ich es ganz wesentlich für mich selbst und meine eigene Entwicklung. Ich hoffe auch Reifung und Wachstum. Die eigenen Verlorenheiten, die man aber auch Abgründe nennen kann, im Leben zu entdecken, die Kraft zu haben, sie anzuschauen. Da war auch der eben schon in der ersten Stunde erwähnte Spiritual Johannes Burs sehr prägend, mit einem anderen Menschen zu tun, der da ohne Vorurteile und in liebender Sicht mit das mit anschaut. Und später natürlich in der Ausbildung zum jungschen Psychoanalytiker noch tiefer in diese Abgründe zu schauen, erstmal wirklich bei sich anzufangen, ehe ich in die Abgründe mit anderen Menschen schaue, die zu mir kommen, sowohl zur geistlichen Begleitung als auch eben jetzt in den letzten 10-12 Jahren zur Therapie.
War das denn damals schon so, dass Sie, wenn Sie sich diesen Spruch gewählt haben, dass Sie mit dem Menschensohn gehen wollten und dass sich dieses Retten auf die Abgründe bezog?
Ja, ich hatte ja dann eben nach dieser Gottesferne, von der wir eben in der ersten Stunde gesprochen haben, bin ich zu Karlfried Graf Dürkheim gekommen. Weiß nicht, wer von Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörern, ihn kennt.
Aus Todtmoos im Schwarzwald, eine prägende Gestalt in allem, was mit Therapie und Religion zu tun hat.
Ganz genau, ja. Und der damalige Spiritual Burs versuchte viele Leute dort, ich sag mal, hinzuschicken, aber erstmal so dafür zu erwärmen, auch den Mut zu haben, sich dorthin zu begeben und eben mit den Menschen, die Dürkheim dann begleitet hat, wo er eigene Formen des Psychotherapeutischen entwickelt hat, die sogenannte initiatische Therapie, dort also erste Einblicke zu erreichen in diese eigenen Tiefen, natürlich nicht nur Abgründe, auch in gute und positive Bereiche, aber dass das zusammen miteinander existiert und auch existieren darf und dass ich das anschaue, was da in mir ist, bevor ich überhaupt, ich sage jetzt mal auch etwas salopp, auf Menschen losgelassen werde, dann als Seelsorger.
Warum dachte Johannes Burs so und warum haben Sie sich diesem Denken angeschlossen, dass es sinnvoll ist, in diese Abgründe zu schauen? Weil die allermeisten Menschen tun ja ganz, 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 ganz viel dafür, um davon wegzulaufen, drumherum zu laufen, drüber zu springen, was auch immer, jedenfalls nicht reinzugucken.
Also ich habe ja im ersten Teil der Sendung schon immer wieder gesagt, ich hatte große Entscheidungsschwierigkeiten, mich auf den Weg, jetzt den konkreten Weg, Priester zu werden, also im Rahmen der Priesterausbildung, mich dafür zu entscheiden. Und es ist ja wichtig, dass der Mensch irgendwann Ja oder Nein sagen kann zu seinem eigenen beruflichen bzw. Berufungsweg. Und da brauchte ich dann, glaube ich, nochmal Hilfe. Wo war die Blockade, dass ich nicht so ein reifes Ja oder Nein sagen konnte? Und das war so mit der Anlass. Und dann schauen Sie ja auch auf diese Blockaden. Und wenn sich da die Tür ein bisschen öffnet, die Blockaden anzuschauen, dann schauen Sie ja auch in das, was nicht in Ihrem Leben so super und optimal ist. Und was man dann auch Abgründe nennen kann, die gehören dazu. Ich habe auch den Schrecken zwischendurch zu verlieren. Das ist ja auch durchaus biblisch, weil Jesus oft den Menschen zuspricht, fürchte dich nicht. Aber das gilt es erst einmal zu lernen.
25 Jahre ist es her, Karl Möller, dass Sie zum Priester geweiht worden sind mit diesem Spruch, den Sie uns mitgebracht haben, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Schauen wir diesen ersten Beruf von Ihnen an, den priesterlichen Beruf. Sie haben sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Sie waren Kaplan, Sie hatten Pfarrstellen, Sie waren Hochschulpfarrer. Später kam die Telefonseelsorge dazu. Ich würde aber erstmal fragen, Sie haben all das ziemlich gerne gemacht, dieses Pfarrersein. So klang es zumindest.
Dem würde ich auch in keiner Weise widersprechen. Also jetzt Gemeindepfarrer war ich nur vertretend. Ja. Ich war eben lange Hochschulpfarrer. Ich habe das immer mit ganz viel, ja wirklich innerer, äußerer Freude getan. Auch die Anstrengungen, die dabei sind, finde ich wichtig. Da war auch kein Sträuben, so im Großen und Ganzen, weil mir die Arbeit mit den Menschen zusammen ganz viel Freude macht, ich die immer wieder interessant finde, weil mich Menschen zutiefst interessieren in ihren Lebenswegen und auch vor allen Dingen auf dem geistlichen Weg. Mhm. Als Sinnsuchende, und wenn dann einige auch noch den Sinn finden, dann ist natürlich besonders schön, aber das lässt sich ja nicht machen.
Die Kaplanszeit wird immer so ein bisschen verstanden, auch wie eine Lehrzeit. Ne? Gab es was, wo Sie sagen, ja, das war auch gut, das musste ich wirklich lernen?
Ja, ich kam ja so in etwa von außen vor. Ich war zwar Messdiener und Lektor gewesen und noch ganz kurz Gruppenleiter, aber ich war ja eben nicht immer nur, wie in der ersten Zeit jetzt, wie gesagt, der artige, brave Junge, sondern die Rebellion gegen Kirche kam dann so mit 15, 16 und habe mich dann auch losgesagt von diesem Engagement für die Gemeinde, war dann sehr suchend, bin in die Kirchen gegangen, wo ich die Predigten spannend fand oder bin dann mal gar nicht gegangen. Auch das hat mir gut getan, hatte auch eine längere Phase dann so in den Anfängen des Studiums, wo ich auch stärker mehr noch in der Abwehr war, aber ich habe die Suche nicht verlassen. Und das dann auch, das war der Reiz, mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, vor allen Dingen dann mit Studierenden in der Hochschulgemeinde zu arbeiten, zusammen zu sein, ein Stück von Leben auch zu teilen und von Sinnsuche zu teilen. Das kommt ja auch, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten. Also die Erfahrung, dass er mich sucht, dass er mir nachgeht. Das hat natürlich eine Zeit gedauert, aber das war dann noch irgendwie ein ganz spannendes inneres Erkennen und Erleben. Da interessiert sich, was auch immer Gott ist, aber irgendetwas in mir, das Göttliche, dieser Gott in Jesus Christus, der sagt, du bist interessant für mich und ich strenge mich auch an dir, meine Liebe zu schenken, also anstrengen in Anführungsstrichen natürlich.
Ja, aber das kann ja, es kann ja so sein, ja, dass es manchmal wirklich länger dauert, bevor der Mensch versteht, was Gott, dass Gott um ihn wirkt.
Und so war die Berufungsgeschichte, kam ja schon zum Ausdruck. Ein wirkliches Auf und Ab und ein Ringen bis heute vielleicht.
Sie sind lange und gerne auch Hochschulpfarrer gewesen. Neben Studenten ein leicht ernst oder ist es in dieser Altersphase und in diesem Segment schwer, ein guter Pfarrer zu sein?
Das ist schwer. Man kann ganz viele nicht erreichen. Ich war zuständig für die Fachhochschulen, die auch in Münster sehr zerstreut überhaupt sind. Also wie interessieren wir Studierende überhaupt für uns? Ich hatte in der Zeit Lehraufträge an der katholischen Fachhochschule, auch an der Theologischen Fakultät. Das hat geholfen. Das ist schwer, aber nicht so schwer, wie man vielleicht denken könnte, weil die Sinnsuchenden, die kommen und die haben eine Sehnsucht und die kommen dann auch in die Gottesdienste oder in Veranstaltungen. Und wenn sie dann wach sind und gucken, wo kann ich andocken, und wenn ich nicht sage, ihr müsst so sein, um zu mir zu kommen, sondern wie ihr seid, ist es gut. Das hatte ich ja auch durch eigene Erfahrung gelernt, wie wichtig und wie gut das ist. Und dann entwickeln sich interessante Gespräche, Fahrten, Thesee, alles Mögliche, was so dazugehört. Und dann entwickelt sich auch Begleitung.
Ich brauche jetzt eine ganz kurze Antwort. Das ist ein bisschen eine Suggestivfrage. Wenn man in die Telefonseelsorge so schnell und so konsequent eingestiegen sind, wie Sie das gemacht haben, merkt man schnell, dass man noch Psychologie dazu nehmen muss, oder?
Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt gleich zur Psychologie, aber erst gleich. Im Domradio in der Sendung Menschen erzählen wir ein bisschen. Sie haben so viel gemacht, Karl Müller, dass wir wirklich nur ein bisschen aus Ihrem Leben erzählen können. Aber immerhin versuchen wir doch, die großen Orte, die großen Wegmarken zu benennen. Und ein großer Ort ist Zürich. Ich habe eben schon gesagt, Sie sind sehr früh sind Sie neben allem, was Sie sonst gemacht haben, in die Telefonseelsorge eingestiegen, haben das auch sehr gewissenhaft und gründlich gemacht. Ich habe eben schon ganz suggestiv gefragt, naja, dann kommt man schnell auf die Idee, dass man die Psychologie vielleicht eine kluge Wissenschaft finden könnte. Sie sind auf die Idee gekommen, analytische Psychologie in Zürich am C.G. Jung-Institut zu studieren. Warum? Also warum da?
Einmal haben Sie recht mit der Erfahrung Telefonseelsorge. Dort bekommt man ja eine sehr qualifizierte Grundausbildung, bevor man ans Telefon geht. Und ich bin als Ehrenamtlicher dort angefangen und später dann in der geistlichen Leitung, Mitleitung der Telefonseelsorge. Und ich habe eben auch durch das Studentenpfarrer- oder Hochschulpfarrer-Dasein und durch das Beginnen geistlicher Begleitung. Also ich habe für die Priesteramtskandidaten in Münster so 14 Jahre ungefähr die allerersten Exerzitien gehalten und habe dort die Erfahrung gemacht, wie gut es ist, noch eine psychologische, solide psychologische Ausbildung zu haben. Und da habe ich nach einer Form gesucht, also eine Ausbildungsform, wo die Spiritualität mit einer Rolle spielt. So umstritten das durch Drewermann bei C.G. Jung auch ist. Und alle erst geschrien haben, oh Gott, jetzt macht er auch noch Psychologie. Heute fragt mich natürlich nach dem letzten Jahr des Aufdeckens der Missbräuche niemand mehr. Und bei Jung, finde ich, ist eben die Spiritualität tief verankert, auch so umstritten es in der Theologie ist. Da bin ich jemand, der das wirklich vertritt, weil ich das auf den Spuren von Jung, auch in seiner Literatur, in seiner Theorie finde und ein gutes Instrumentarium. Und deswegen wollte ich gerne in Zürich die Ausbildung machen, auch mit allen möglichen anderen Berufen zusammen, um noch einmal eine gute Reibungsfläche für mich in dem eigenen Wachstum zu haben. Denn man muss ja auch eine Lehranalyse machen, die waren über 300 Stunden. Da geht man nochmal richtig so durch die Mangel. Und ja, diese Verbindung, die habe ich bei Jung gesucht und das wird in Zürich noch doziert. Ich leite da jetzt den Fachbereich Vergleichende Religionswissenschaften am Jung-Institut. Deswegen bin ich immer noch, auch nach der Ausbildung, mit einem Fuß zumindest, nicht einem ganzen Bein, aber doch alle 14 Tage in Zürich und habe dort auch so eine Mini-Praxis und mache Ordensbegleitung, Gottesdienste auch. Bisschen noch in Zürich.
Als Sie diese Ausbildung gemacht haben, da waren Sie mehr mit einem halben Fuß in Zürich, sage ich mal so mit der Hälfte, der halbe Karl Möller war da.
Genau.
Sie haben die Woche geteilt und sind donnerstags abends eingerollt ungefähr mit dem Zug, eingeflogen kann man ja nicht sagen. Und das ist, also das ist ein großer Tort den, oder ein großer Stress, den Sie sich, ein Tort natürlich nicht, weil es ja kein, großer Stress, den Sie sich angetan haben auch, das muss es ja wirklich wert, es muss es Ihnen ja wirklich wert gewesen sein. War das diese Verbindung, die Sie in Jung, das was ich von Jung gelesen habe oder weiß, ist, dass er ein Mann von eigener Erfahrung war, dass er in sich selber tief und weit gegangen war?
Ja. Für mich ist die Verbindung von Theorie und eigener Erfahrung immer wichtig. Also jetzt eine eigene geistliche Erfahrung zu haben, finde ich, muss gegründet werden durchs eigene Leben, aber auch durch die Theologie an sich. Und so finde ich, ist es auch in der Psychologie, dass wir aus der Erfahrung heraus lernen zu begleiten. Also auch da die Lehranalyse oder jetzt, ich habe ein bisschen von meinem Leben erzählt, auch das Hoch und Tief, ich habe von den Abgründen berichtet, der Verlorenheit, aber auch zu erfahren, dass ich in der Verlorenheit, in den Abgründen einen Keim entdecke, sagen wir ruhig, dieses berühmte Samenkorn aus der Bibel, aus dem neues Leben erwächst. Und dieser Begriff der Wandlung bei C.G. Jung, der Individuation, der Selbstwerdung in den Schritten, auch bei Jung ja durch den Tod hindurch, das hat mich fasziniert. Das war für mich wichtig, ein Instrumentarium zu haben, womit ich Menschen dann therapeutisch begleite, aber auch das mitzunehmen in die Seelsorge.
Das wäre die nächste Frage geworden, das wird sie dann jetzt auch, aber Sie haben sie schon halb beantwortet. Das eine ist, dass ich von was angezogen werde und mir was verspreche davon. Das war diese Person und das, was eben diese Verbindung von beidem, was sie wie so eine Verheißung, was sie nach Zürich gebracht hat. Wenn sie da heute immer noch sind, kann das ja nur so sein, dass sich diese Verheißung, diese Sehnsucht erfüllt hat, ein Instrumentarium zu bekommen.
Ähnlich wie zu Beginn dieses veränderten Studiums, keine Architektur, sondern Germanistik, Theologie, Publizistik, so war auch das erste Seminar in Zürich, was ich besucht habe, dann zu Beginn des Studiums, ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, wiederum ein Teil, es sind ja immer auch Mosaiksteinchen, die analytische Psychologie ist nichts Perfektes, aber dort zu denken, auf diesem Weg, glaube ich, kannst du, wie du bist, ein Stück weitergehen. Damit sage ich nicht, dass es andere Therapieformen gibt, die auch sehr, sehr gut und hilfreich und heilend wirken. Aber für mich, von meinem Weg her, war das dann ein folgerichtiger Schritt, der mir das Instrumentarium gebracht hat, mit dem ich heute arbeite, aber auch wieder angebunden an die eigene Lebenserfahrung, auch an eigene Lebenshilfe und ein Stück immer mehr heil werden in dem, was in mir auch nicht in Ordnung ist.
Jetzt haben wir über den Priester eben gesprochen und reden jetzt über den Analytiker. Und ganz am Anfang der Sendung habe ich gesagt, das sind zwei Berufsstände, die sich um die Seele sorgen und bei Ihnen kommt das beides zusammen. Das heißt, wenn Sie einen Menschen angucken oder wenn Sie angefragt werden von einem Menschen, im weitesten Sinn als Seelsorger, haben Sie natürlich jetzt eine Fülle von Möglichkeiten. So stelle ich mir das vor, dass Sie einfach sehr genau gucken können und aus einem großen Repertoire wählen können, was jetzt für diesen Menschen gut ist.
Gut, das ist eine ungeheure Fülle. Das ist auch angenehm so, solche Instrumentarien zu haben. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, deutlich zu differenzieren und nicht durcheinander zu bringen. Also als Seelsorger in geistiger Begleitung nicht plötzlich anzufangen zu psychologisieren. Mhm. Man soll nie psychologisieren. Aber
auch nicht in Radiosendungen.
Genau. Und da gibt es natürlich auch eine Scheu und eine Angst. Oh Gott, ne, wenn ich zu dem gehe, geistige Begleitung, macht er da ständig mit seiner Psychologie rum. Ja. Aber ich bin ja auch sehr verbunden mit der Theologie der Wüstenväter. Gab es ja auch vielleicht ein, zwei Wüstenmütter. Aber wo ja schon gerade dort in der geistlichen Begleitung, der Entwicklung in den ersten Jahrhunderten nach Christus, das Biografische bei den Wüstenvätern auch in ihren Schriften später eine ganz große Rolle gespielt hat. Und wenn dann bei mir die Leute sagen, wenn ich Exerzitien halte, gerade auch manchmal junge Priesteramtskandidaten oder wie so, oh Gott, jetzt, der hat die Psychologie, das sind natürlich Ängste, die da hochkommen, zu sagen, nein, schauen Sie doch in unsere Tradition, in unsere Wurzeln hinein, wie früh schon der Mensch verbunden war. Und Gott sei Dank war Jesus menschennah.
Der Menschensohn, haben Sie eben gesagt.
Ja, der Menschensohn.
Aber das Problem, denke ich, ist das Vermischen, wenn Sie das nicht transparent machen wollen. Was ich meinte oder wonach ich frage auch ist, wenn jemand zu Ihnen in Exerzitien kommt und Sie das transparent machen und sagen, ich kann Ihnen jetzt hier Exerzitien anbieten, ich glaube aber, dass es für Sie sinnvoll wäre, auch mal therapeutisch hinzugucken, dann ist es doch erlaubt.
Dann ist es erlaubt, aber ich unterscheide sonst, man kann bei mir nur entweder oder. Ah. Also wenn jemand in geistiger Begleitung ist und bräuchte Therapie, dann muss er zu jemandem anderen gehen. Also das Setting, was dort ist, ist klar, der Kontrakt, der geschlossen wird, ist klar. Und es gibt genug Kollegen, wo ich hinschicken kann.
Sonst wären Sie auch kein Analytiker, erlaube ich mir jetzt zu sagen, hoffen, wenn Sie keine klaren Kontrakte schließen würden. Wir haben schon einiges über Sinnbilder gesprochen. Ein Sinnbild in Ihrem Leben ist, dass Sie vor einer Türe stehen und sie geht nicht auf. Welche Türe das ist, das erzählen wir nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen schauen wir jetzt auf einen Teil unserer Realität. Karl Möller, Priester und Analytiker, der aber den meisten Menschen Kummer und Schmerzen bereitet. Circa 180.000 Menschen waren es 2010, die der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben. Beide Kirchen in Deutschland zusammen haben circa 330.000 Austritte verschmerzen müssen. Also Menschen, die gesagt haben, nee, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Außerdem ist es natürlich so, es gibt sehr viel mehr ältere als jüngere Katholiken. Und so ist es auch, wir leben nicht ewig. Das heißt, irgendwann werden die Kirchen noch leerer, als sie jetzt schon sind. Viele große Kirchen sind nach dem Krieg entweder aufgebaut worden oder gleich neu gebaut worden und die bleiben immer leerer. Es hat schon an einigen Orten sehr schmerzliche Prozesse gegeben, wo Kirchen aufgegeben werden mussten. Sie haben sogar einmal erlebt, dass eine Kirche abgerissen wurde. Im Fragebogen habe ich Sie danach schon gefragt. Das hat Ihnen ungeheuer wehgetan. Was war mit dieser Kirche?
Also es ist so, dass im Kloster vom Guten Hirten in Münster ein Teil war, wo ich die Count-Oster-Liturgie gestaltet habe mit einer Gruppe. Und als wir am Donnerstagmittag aus dem Fenster schauten, da kam die große Eisenblom und hat diese alte Klosterkirche, also alt, das war ein neuerer Komplex nach dem Krieg, wieder abgerissen hat, weil kein Ordensnachwuchs da war. Man brauchte diese riesige Kirche überhaupt nicht mehr. Man wollte dort Grundstücke verkaufen. Der Orden musste irgendwie auch weiterleben und finanziert werden. Und ich habe das wie heute sowohl vor Augen als auch im Ohr, wie so immer wom, wom, diese Kirche zusammenstürzte. Und das ist schon Jahrzehnte her, also ich war noch nicht so lange Priester, ich glaube das war so Anfang der 90er, also ja genau, vielleicht so ungefähr zwei Jahrzehnte schon. Und später war ich dann an einer Kirche mittätig, da habe ich mein pastorales Praktikum gemacht, St. Bonifatius in Münster. Da habe ich erlebt, wie dann die Gemeinde fusioniert wurde mit der Muttergemeinde und wie die Kirche umgewandelt wurde. Dort ist heute unser kirchlicher Verlag drin, der Dialogverlag, die Redaktion unserer Münsteraner Kirchenzeitung. Es ist eine sehr positive Umwandlung, aber bis es soweit ist, ist es mit tiefem Schmerz für die Menschen verbunden. Es lebten noch, auch eine junge Kirche nach dem Krieg, noch etliche, die diese Kirche mit gesponsert hatten, nicht nur jetzt von der Taufe, Hochzeit und so miterlebt hatten oder wo es eben die der Ort des Gebetes und der Gemeindeversammlung war, sondern eben ein vielfältiges Aufbauen der gesamten Gemeindestruktur, äußerlich wie innerlich. Und das ist natürlich sehr schmerzvoll, aber Zeichen unserer Kirchenkrise, die Sie ja gerade beschrieben haben, mit den wahnsinnig vielen Austritten, mit der Überalterung von Kirche und natürlich mit den sehr, sehr schmerzhaft prägenden Ereignissen, die dann im Laufe des vergangenen Jahres aufgedeckt worden sind, die Missbrauchsfälle, wo ja auch aufgedeckt wird, ich habe von Abgründen und Verlorenheit gesprochen, dass eben auch in Kirche es eben diese wahnsinnigen Abgründe gibt, die ja gar nicht genug ausgelotet werden können.
Also eigentlich ist doch die Frage, warum sollten die da nicht sein? Das sind doch immer Menschen.
Ganz genau, aber will die Basis oft nicht das Menschsein in Kirche und bei den Kirchenleitungen, das ist der eine Teil, aber auch wir als Pfarrer, Priester oder jetzt auch unsere Bischöfe, das ist ja schwer, das zu akzeptieren. Und es ist auch menschlich, lieber wegzugucken, aber dann ist der Schatten. Also wo viel Licht ist, das behaupte ich nach wie vor, dass es in der Kirche eben einen ungeheuren Schatz für unser Menschsein und Christsein gibt. Aber da ist eben auch viel Schatten. Und wenn ich den zu lange leugne oder so tue, als sei er nicht existent oder eben auch, das wissen wir heute, wie viel übersehen wurde und in den Archiven verschwunden ist oder in den Personalakten. Das kommt irgendwann raus. Und dann will es gesehen und muss es gesehen werden. Leider ist es dann, wenn ich auf die Opfer schaue, oft viel, viel, viel zu spät gewesen. Und wie viel Leid ist dadurch entstanden?
Das ist aber in der Tat so, dass heute werden auch die Opfer gesehen.
Ja, richtig.
Und das Leid, wird angeguckt. Ist das eher was, also ich wollte mit Ihnen über die sterbende Kirche sprechen, was dann die Hoffnung gibt, dass sie weiterlebt, dass es endlich angeguckt wird? Oder sehen Sie doch eher dieses Sinnbild, dass die Kirche abgerissen wird, diese Klosterkirche, wenn man sie als Sinnbild mal nimmt?
Also wenn ich es jetzt aufs Kloster Finnenberg mal ganz konkret beziehe. Wir haben ein Buch geschrieben, ganz zu Anfang, ein junger amerikanischer Fotograf, also ursprungsdeutsch, ein anderer Journalist und ich haben diese alten Räume, die leer gewordenen Räume inspiziert, wo noch alles drin stand. Ne? Also die Betten, die Lampen, das Nähgarn und die Weihnachtsteller, aber wohl geordnet, wie Ordensleute ja ein Kloster zu verlassen pflegen. Und es hätte modern können, es stand ja Jahre leer und ich habe 2.500 bis 3.000 Menschen durch dieses Kloster geführt und immer wieder dieses Phänomen, das ist ja gar nicht modrig tot. Und wir haben dieses Buch, also der junge Fotograf hat die Räume fotografiert, wie Stillleben, wirklich Stillleben. Hier war Stillstand, aber hier war auch eine heilige Stille. So viele Jahrhunderte Gebet lässt sich nicht so ohne weiteres vertreiben. Deswegen haben wir dieses Buch Warteräume genannt. Und das würde ich schon aus meinem eigenen Vertrauen auf Gott hin sagen, auch ohne Pathos sagen, das ist mein Empfinden, mein Gefühl, auch vielleicht Einsicht und Erfahrung, dass diese leer gewordenen Räume Warteräume waren. Und deswegen sprachen Sie im ersten Teil von Wiedererweckung. Ich glaube nicht, dass die Kirche stirbt, aber dass vieles absterben muss, wie es in der Natur immer wieder so ist, dass etwas absterben muss. Und das dürfen und sollten wir auch sterben lassen. Aber wir dürfen es auch als Aufgabe nehmen, uns in Gottvertrauen einzuüben. Nicht zu idealistisch, sondern realistisch. Wo kann ich anpacken und wo kann ich vor allen Dingen auch ansetzen, im Rahmen von Theologie und Kirche in diesen Wandlungsprozess einzustimmen, aber auch mitzuarbeiten.
Karl Möller, heute unser Gast in der Sendung Menschen, der Wiederbegründer vom Kloster Finnenberg. Und gerade kam ein Kollege und sagte, oh, sag doch mal, es hat ein Hörer angerufen, wo das eigentlich ist. Und das stimmt, wir haben am Anfang nur gesagt, es liegt im Münsterland. Wo liegt Kloster Finnenberg?
Also erstmal im Internet unter www.kloster-finnenberg.de. Okay. Ansonsten liegt es so ungefähr 25 Minuten von Münster entfernt, unmittelbar angrenzend an Warendorf und die Ortschaft Milte. Also man fährt 7-8 Minuten durchs schöne Münsterland auf das ganz versteckte Kloster Finnenberg.
Bevor man dann dahin kommt. Als Sie da standen und wir haben gerade über so das Sinnbild gesprochen, dass die Kirchen immer leerer werden und möglicherweise die Kirche sterben könnte. Und Sie haben gesagt, naja, ein Teil soll vielleicht auch, aber Sie haben das Gottvertrauen, dass das andere wiederkommt, wie in der Natur. Es stirbt, um neu zu wachsen. Als Sie da standen und an der Pforte geklopft haben, da hat ihnen niemand aufgemacht. Und sie haben dann gesagt, naja, eigentlich habe ich es gewusst, sind weggegangen und am nächsten Morgen wiedergekommen. Wie wichtig ist das, wenn wir das auch mal kurz als Sinnbild angucken, dass auch wenn etwas tot ist oder stirbt oder krank ist oder unbewohnt ist, einfach nur, und man dann wiederkommt. Wie wichtig ist es, nicht vor der Tür stehen zu bleiben, hat geklopft und keiner macht auf?
Also erstmal ist es wirklich eine wichtige Erfahrung gewesen. Es war nicht nur eine Tür, es war ein riesiges verschlossenes Eisentor, wo man natürlich so in den Klostervorhof schauen konnte. Zu sagen, ja, jetzt fahre ich zurück. Und was ist in der Zeit passiert? Also ich war einfach von diesem Ort angerührt, begeistert. Natürlich hatte ich auch die Aufforderung meines Spirituals, gucken Sie mal und schreiben Sie artig Ihre Dissertation weiter. Aber ich war von dem Ort berührt. Wie wir eben schon mehrfach gesagt haben, 800 Jahre Gebet, da strahlte irgendwas aus, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich im wahrsten Sinne des Wortes mein Gepäck geordnet. Ich kam ja direkt von den Wanderexerzitien. Ich bin vorher gar nicht zu Hause gewesen. Ich sag mal, die dreckige Wäsche kam in die Waschmaschine. Und dann wieder hinzufahren. Und das ist eine Übung, die ich aus dem Alltag kenne. Bis heute, das, was wir in Kloster Finnenberg tun, ich komme immer wieder an verschlossene Türen beim Betteln, damit dieses Kloster, was ja aus reinen Sponsorenmitteln ist, auch so, natürlich auch habe ich nicht nur Freunde des Klosters Finnenbergs, was macht er da, wir schließen viel, ist der naiv, auch die Kirchenleitung ist da nicht eindeutig in der Diözese Münster, was ich gut verstehe, die Frage der Konkurrenz und, alles was bedacht werden muss, den Ansatz von Konkurrenz finde ich falsch, das ist eine verschlossene Tür, mit der ich noch kämpfe und gucke, wo ist der richtige Schlüssel, um sie zu öffnen, damit es mehr fließt von einem zum anderen. Aber es ist auch dieses Einüben in Gottvertrauen, dieses Anklopfen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört. Also auch er klopft ja bei mir an und ich habe ihm auch nicht immer die Tür aufgemacht.
Das Angebot, was Sie da machen werden, also Anfang Juli wird das Kloster offiziell wieder eröffnet, ist sehr vielfältig und hat aber ganz, ganz viel mit Ihnen zu tun, also mit dem, was Sie in sich, die weiten Wege, die Sie in sich gegangen sind. Und das ist ein kontemplatives Angebot, das aber jetzt einfach auch, spirituell gesagt, ein Geländer Ihnen gibt. Und dieses Geländer ist zum Beispiel das Herzensgebet, was man da lernen kann.
Ja. Also wir haben gesagt, also das Kloster ist schon in Betrieb, aus bautechnischen Gründen und baudenkmalschützerischen Gründen eröffnen wir es jetzt, weil noch nachgebaut werden musste, da waren auch ein paar verschlossene Türen. Wir haben dann gesagt, Kloster Finnenberg wiedererweckt auf vier starken Säulen, wiedererweckt zu neuem Leben und das erste ist eben die Säule der Kontemplation, die Tradition, aber auch die Wege, die wir heute in Teilen der Kirche gehen oder auch Leute, die von außerhalb der Kirche kommen, also wie der Weg der Zen-Meditation. Bei mir persönlich war es erst asiatische Meditation, als ich noch junger Student war und dann in die Tradition eingebunden zu sein des Herzensgebetes, einer alten kontemplativen Tradition der Wurzeln unserer Kirche. Viele kennen es heute. Es gibt überall Klöster, Zentren, wie immer man es bezeichnen will, wo Kurse angeboten werden, Einführungskurse, Fortsetzungskurse. Und ich bin den Weg von Franz Jalitsch, dem bekannten Jesuiten, selber gegangen. Und das wird bei uns weitergegeben, auch ein Erfahrungsweg, der bei uns aber begleitet wird, angeleitet wird, damit es nicht irgendetwas Diffuses ist, was ich mir so schön religiös, spirituell zurechtlege. Also keine geistliche Soße, wenn ich das mal so krass benennen darf. Sondern mit einem klaren Profil. Ja, eben auch kein Gesülze, sondern ein klares Profil. Und es ist nicht nur leicht, diesen Weg zu gehen, aber auch dort mache ich Erfahrungen. Die Erfahrungen müssen angeschaut werden, im Gespräch begleitet sein, damit nichts Abgehobenes ist. Es muss eine geerdete Spiritualität sein. Ich war auch selbst noch, habe noch La Salle auch kennengelernt, also dass ich zum Teil den Zen kenne. Und dass wir eine Sprache vermitteln in dieser alten geistlichen, christlichen Tradition oder auch, wo wir uns in den Religionen heute begegnen können, begegnen dürfen, aber wo wir es mit unseren christlichen Wurzeln verbinden, ohne es irgendwie, wie gesagt, durcheinander zu würfeln alles, sondern Klarheit und Offenheit, dass sich das miteinander verbindet. Die zweite Säule ist die Pastoralpsychologie, haben wir schon drüber gesprochen, der Psychologe, der Analytiker. Dann, was mir etwas fremder ist, Wirtschaftsethik und Medizinethik und das Aufrechterhalten und Weiterbeleben, Wiederbeleben des Wallfahrtsortes.
Das ist das, was Sie auch sowohl im Internet nachlesen können, aber auch bei uns im domradio.de. Wir verlinken das Kloster Findenberg, dann kommen Sie direkt dahin, brauchen Sie nicht groß suchen. Karl Möller, das ist das Angebot, was Sie dort machen. Ich würde aber gerne nochmal zu Ihnen ganz selbst zurück. Und Sie haben gesagt, Sie machen das im Vertrauen auf Gott, haben Sie vor ein paar Minuten gesagt, dass Sie sich dieser großen Aufgabe, ich sag mal mit meinen Worten, zur Verfügung stellen. Wie geht es Ihnen denn mit Gott heute? Er hat lange um Sie geworben, er hat angeklopft und gehen Sie jetzt Hand in Hand oder?
rührt mich jetzt an, was Sie sagen, so ein bisschen. Es ist schon manchmal das Gefühl von Hand in Hand, das glaube ich schon. Ich finde es auch ein schönes Bild, was Sie da benennen. Dass es nicht nur oben und unten ist, sondern ein wirkliches Miteinander mit der gleichzeitigen Wegführung, sich in den Dienst der Nachfolge zu stellen. Ich glaube, ich hätte das viel jünger nicht machen können. Und ich glaube, dass es nicht zu unbescheiden ist, zu sagen, dass ich es als wirklichen Dienst erlebe. Sie haben eben die Niere erwähnt. Ich bin während der ganzen Zeit nierenerkrankt, musste eine Niere transplantiert bekommen als Geschenk aus meinem Freundeskreis für das Kloster Finnberg, in Klammern ein bisschen auch für dich persönlich. Und da in dieser schweren Erkrankung habe ich natürlich loslassen müssen. Wir wollten gerade mit dem Bau beginnen. Da habe ich gemerkt, stell dich in den Dienst und das ist ein wiedergewonnenes Leben. Es geht mir mit der neuen Niere eigentlich, ich bin immer vorsichtig, man macht es nicht so sagen, sehr, sehr gut. Und das erlebe ich als Geschenk und wo ich sage, gut, diese geschenkten Jahre, die kannst du wirklich zur Verfügung stellen. Dann kommt der Egoismus immer noch dazu, es muss auch schön sein, es muss für dich auch schön sein und so. Aber auch das gehört ja auch zusammen, aber das ist ein tägliches Ringen, in das Gottvertrauen einzuwilligen, sich auf Gott loszulassen und sich in den Dienst nehmen zu lassen. Denn dass ich dieses Kloster nicht aus eigener Kraft allein führen kann, ich habe ja 40, 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, aber das kann ich nicht selbst. Das merke ich ganz deutlich.
Dr. Karl Möller, ich danke Ihnen, dass Sie heute sich diese Zeit genommen haben und nach hier gekommen sind und ich wünsche von ganzem Herzen, dass das da, was lebendig werden soll, lebendig werden wird. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie sich aufmachen wollen ins Kloster Finnenberg, würde ich das, glaube ich, gerne ermutigen. Vielleicht gibt es auch in Ihnen was lebendig werden will. Und wenn man sich an so einen Ort anschließt, wo einerseits so lange schon gebetet worden ist, andererseits so viel Neues entsteht, vielleicht entsteht dann auch in Ihnen was Neues und dann sorgen wir alle zusammen dafür, dass das, was nicht sterben soll, auch nicht sterben wird. Am Mikrofon war Angela Krumpen.